Wir wollen dann im Psalm 118 weiterlesen, die Verse 19 bis 29. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben, bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währet ewiglich. Amen. Amen.
Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen und freue mich, dass ich heute Morgen wieder bei euch sein darf und den Predigttext haben wir ja schon gehört, das ist der Psalm 118. Das war Luthers Lieblingspsalm. Er nannte es das schöne Confitemini, das schöne Bekenntnis. Und auch der Redaktor, der die Psalmen zusammengestellt hat, hat diesen Psalm an einen besonderen Ort gestellt, nämlich zwischen dem Psalm 117 und dem Psalm 119. Psalm 117 ist der kürzeste und Psalm 119 ist der längste Psalm. Es gab ja damals noch keine Leuchtstifte. Man hat also damals Dinge betont, indem man sie an eine besondere Stelle gesetzt hat. Oder was auch in diesem Psalm auffällt, dass man wiederholt. Dann ist es besonders wichtig, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, taucht am Anfang auf und am Ende von diesem Psalm. Ja, wer ihn gebetet hat, wissen wir nicht. Ich nehme an, es ist einer, der mit Bienen irgendwas zu tun hatte. Er vergleicht seine Feinde mit Bienen. Und ich habe mal einen Film gesehen über die Imkerei, da muss man also mit Schutzmaßnahmen, wenn man zu den Bienenstöcken geht, die Bienen können gefährlich werden, wenn man von einer Menge von Bienen angefallen wird. Ja, dieser Psalm ist sehr lang. Ich werde auch heute nur auszugsweise darauf eingehen. Aber ich glaube, ein Vers in diesem Psalm macht vor allen Dingen an Krankenbetten von Predigern, Pastoren, Evangelisten die Runde. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Ja, ich erinnere mich, meine Nachfolgerin im Amt war ja die Ute Zedel-Ruperti, vielleicht kennen Sie einige noch, in Frankfurt in der Barnabas-Gemeinde. Die hatte Brustkrebs bekommen und dann tauchten in diesem Zusammenhang falsche Prophetinnen auf, ich muss das so sagen. Und die haben zu ihr gesagt, du wirst nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und die ganze Gemeinde war verrückt, nein, sie wird nicht sterben. Der Einzige, der die Nerven behalten hat, vielleicht kennen ihn einige noch, war Pastor Bröhl. Der hat gesagt, bist du bereit zu gehen? Aber nein, das prophetische Wort war ja, du wirst nicht sterben. Ja, 4 Wochen später haben wir sie beerdigt. Ja, gilt jetzt Vers 17 oder gilt es nicht? Oder nur manchmal? Was ist denn jetzt? Die Gemeinde war völlig durcheinander, berechtigterweise. Ob die Prophetinnen Buße getan haben, weiß ich nicht. Aber es war völliges Durcheinander. Was ist denn jetzt? Gilt Gottes Wort oder gilt Gottes Wort nicht? Die Lösung finden wir, wie meistens, wenn man die Sache mal im Zusammenhang ansieht, in Matthäus 26, Vers 30. Da hat Jesus mit seinen Jüngern, also seinen Aposteln, das Abendmahl gefeiert. Und nach dem Abendmahl, also Abendmahl ist ja nicht nur Brot und Wein, das ist ja das Passahlamm steht im Zentrum, das Passahlamm wird dort gegessen. Als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und dieser Lobgesang waren die Psalmen 113 bis 118. Das heißt, das Letzte, was Jesus vor seiner Passion gebetet hat, war Psalm 118. Es ist ein Jesus-Psalm. Und in Vers 22 steht ja dann auch, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das kommt mehrmals im Neuen Testament vor, ein ganz zentraler Vers. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, kreuzige ihn, wir wollen den nicht, ist zum Eckstein oder zum alles tragenden Schlussstein geworden. Er ist auferstanden und sitzt zur Rechten des Vaters. So ist also Vers 17 nicht eine Regel, die man jetzt auf dem Krankenbett in jeder Situation in Anspruch nehmen kann. Es ist eine Prophetie auf die Auferweckung Jesu. In Apostelgeschichte 2, Vers 24, da ist ja die Pfingstpredigt von Petrus, da steht, Jesus hat Gott, der Vater, auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, denn es war unmöglich, dass Jesus vom Tod festgehalten werden konnte. Also so ist jetzt dieser Vers eine Prophetie auf die Auferstehung Jesu. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Ja, und wie verkündigt Jesus die Werke des Herrn? Durch seinen Leib, durch die Gemeinde. Und so sind wir auch in diesem Psalm mit dabei. Es ist also ein Jesus-Psalm und ein Psalm für die Nachfolger Jesu. Du und ich, wir gehören mit zu diesem Psalm dazu. Und ich will einen Vers ins Zentrum heute Morgen stellen. Das ist der Vers 14, ist auch an der zentralen Stelle im Psalm. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm. Und er ist mein Heil. Zunächst bekennen wir, Jesus ist meine Macht. Oder wie eine andere Übersetzung schreibt, Jesus ist meine Stärke. Der Psalm ist ja eingerahmt in Lobgesang. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und zwischen diesen Rahmen ist ein Beter, der Angst hat. Das schreibt er, in der Angst rief ich den Herrn an, der Hilfe braucht, der Feinde hat, und zwar Feinde, die wirkliche Feinde sind, sie stoßen ihn, dass er fallen soll. Aber, jetzt ist interessant, es gibt ja Psalmen, da merkt man, der Beter steckt noch mittendrin in der Not und klagt um Hilfe. Aber in diesem Psalm ist es so, als würde der Beter seine Not schildern, nachdem er Hilfe empfangen hat. Er schreibt es im Rückblick. Ich rief den Herrn an, aber der Herr erhörte mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Also er hat die Hilfe Gottes erfahren. Ich dachte, das ist wie ein Schiffbrüchiger, der gerettet ist und jetzt von seinem Schiffbruch erzählt. Also im Nachgang, wenn die Sache schon gelaufen ist. Und so ist mir das ganz wichtig geworden bei der Vorbereitung. Der Sieg Jesu über Hölle, Tod und Teufel ist ausgemacht. Nicht umsonst überliefert Johannes das letzte Wort Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht. Tetelestai, das heißt definitiv. Da ist nichts mehr, was noch fehlt. Der Sieg Jesu ist ausgemacht. Ich habe eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber die ist so schön. Ein Pastor besucht eine alte Dame, die wohnt in einem ganz ärmlichen Zimmerchen, hat nicht viel Geld, kann ihm auch nicht viel anbieten. Und dann fragt der Pastor, ja, haben Sie denn keine Verwandten, die Ihnen mal ein bisschen unter die Arme greifen? Doch, sagt er, ich habe einen Sohn, der wohnt in den USA und der schickt mir ab und zu mal Karten, aber sonst nichts. Darf ich die Karten mal sehen? Ich sage, einige kennen das schon. Die zieht die Schublade auf und diese Kärtchen entpuppen sich als Schecks mit unglaublich hohem Geldbetrag. Und so denke ich, so sind wir manchmal, so bin ich manchmal. Wir leben wie die Bettler und Die Sache ist schon ausgemacht. Wir müssen nicht mehr den Sieg Jesu herbeiführen. Verlass dich nicht auf Menschen. Verlass dich nicht auf Fürsten. Vor allen Dingen verlass dich auch nicht auf mich, auf dich selbst. Sag mir, Jesus, ich kann dir nichts versprechen. Aber ich will, dass du mich führst und leitest. Und wenn ich auf falschem Wege bin, dann zeig mir das, dass da eine Kurskorrektur ist. Verlass dich auf den Sieger, und hier wird Jesus bezeichnet als Gottes rechte Hand. Die rechte Hand Gottes ist die mächtige, ausgestreckte Hand Gottes. Die rechte Hand Gottes ist letztlich Jesus selber. In Jeremia 17, Vers 7, da steht ein ganz wichtiger Vers. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Macht für seine Stärke und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird wie ein Dornstrauch sein in der Wüste. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und der auch Frucht bringt, wenn es dürre Jahre gibt. Also der Herr ist meine Macht, er ist meine Stärke und er hat gesiegt. Dann bekennen wir zweitens, der Herr ist mein Psalm. Und Psalm ist hier ausdrücklich gemeint als Loblied. In Jakobus 5, Vers 13 steht, wem es schlecht geht, der bete. Und wem es gut geht, der bete, singe Psalmen. Und hier sind ausdrücklich die Lobgesänge gemeint. Psalm singen, Loblieder singen. Jetzt kann man einwenden, vielleicht könnte man das auch schon bei Punkt 1 einwenden. Man sieht ja so gar nichts vom Sieg Jesu. Ich glaube, vorhin wurde das auch gebetet. Manchmal bete ich das auch. Jesus, warum sieht man eigentlich von deinem Sieg so wenig? Die Schlagwörter unserer Zeit sind Eskalation. Überall eskaliert irgendetwas. Und wenn die eine Sache deeskaliert ist, eskaliert es woanders schon wieder. Kriegstüchtig ist auch so ein Wort. Kriegstüchtig. Ich weiß nicht mal, ob wir friedenstüchtig sind. Dann ein Wort, das kann ich nicht mehr hören, das ist das Wort Deal. Ein Deal, überall werden Deals gemacht. Ja, was ist das Deal? Deal, wenn ich ein Auto kaufe, mache ich einen Deal. Aber das hat auch mit Weltpolitik nichts zu tun. Jesus hat keine Deals gemacht. Aber ich wette, es sind schon Prediger unterwegs, die auch schon sagen, Gott hat einen Deal gemacht. Wir machen auch keine Deals mit Gott. Dann lesen wir von Unwetter, Dürren, Erdbeben. Und ich kann jetzt die Schlagwörter weiterführen, aber ich mache es nicht. Aber doch, mitten in diesem Chaos ruft Jesus Menschen in die Nachfolge. Das ist das, was die Nachrichten nicht bringen. Die Gemeinde Jesu wächst weltweit sehr dynamisch. In Europa nicht. Wir haben ja einen Atheismus hier, haben wir ja 200 Jahre geimpft worden. Herr Nietzsche ist gerade groß im Kurs. Das war ein Mann, der war gottlos. Ich habe neulich mal gesagt, er hat eine Grenze überschritten. Er hat seine Briefe mit Antichrist unterstrichen und die letzten Jahre seines Lebens war er in völliger geistiger Verwirrung. Gott lässt sich nicht spotten. Und dieser Philosoph erlebt hier große Auferstehung, kann man gar nicht sagen, sondern er wird von jungen Leuten gelesen und geliebt. Aber mitten im Chaos ruft Jesus Menschen in die Nachfolge. Er tut Wunder und er schenkt Loblieder. Ich lese gerade ein Buch von einem chinesischen Christen. Das sind Christen, die sehr, sehr leidensbereit sind und viel erlebt haben. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Aber die erleben auch mächtige Wunder Gottes. Und ich glaube, wenn nur die Hälfte ausgedacht wäre, wäre es immer noch unglaublich, was da geschieht. Aber nehmen wir doch Paulus und Silas, als sie im Gefängnis waren, sie wurden unschuldig eingesperrt, das ist schon schlimm genug. Sie wurden verprügelt und gefesselt, sie konnten sich nicht mal bewegen. Und in Apostelgeschichte 16 heißt es, und dann sangen sie Loblieder um Mitternacht. Und interessant ist, die Loblieder haben sie gesungen, bevor die wunderbare Rettung kam. Mitten in dem Chaos haben sie Loblieder gesungen. Deshalb ist der Sieg schon da, er ist nur noch nicht sichtbar. Und genau das lehrt auch die Bibel. Die Zeit vor dem Kommen Jesu, es wird eine Zeit, eine chaotische Zeit sein. Die Menschen hassen sich gegenseitig, sie werden Kriege führen, es werden Erdbeben sein. Aber dann kommt der Tag des Herrn, ganz überraschend wie ein Dieb in der Nacht. Und ich glaube, das wird, wie Manfred Siebald mal gedichtet hat, ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir dann Jesus einmal wirklich sehen, wenn er sich sichtbar offenbaren wird, dann wird auch mit Israel noch ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen, Gott sei Dank. Der Herr ist mein Macht, er ist mein Psalm und das Letzte ist, er ist mein Heil oder meine Rettung. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes, wo ich auch noch nicht viel Predigten drüber gehört habe. Und vielleicht habe ich auch selbst noch nicht viel drüber gepredigt. Es ist so ein kleiner Vers, der schnell überlesen wird in diesem Psalm. Warum gehen die Wege derer, die an Jesus glauben, oft durch solche Dunkelheiten? Warum geht die Welt durch solches Chaos eigentlich hindurch? Ich habe mir schon oft gedacht, kann denn Jesus einen Mensch, der zum Glauben kommt, nicht gleich zu sich nehmen? Die Entrückung sozusagen sofort, dann sparst du dir das Ganze. Es gibt einen Vers, der oft überlesen wird, weil er nicht so schön klingt, Vers 18. Da sagt dieser Beter, der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Heil, der Herr ist mein Heil, das bedeutet auch Heilung. Und da kommt Jesus hier als der Arzt ins Spiel. Gut, ich weiß, bei dem Wort züchtigen, da denken wir vielleicht an irgendwelche Haustyrannen, die die Nerven verlieren und ihre Kinder grün und blau prügeln. Aber so ist Gott nicht. Das ist nicht die Erziehung Gottes. Es ist eher ein Erziehen, und zwar ein weises Erziehen. Oder man kann es auch sagen, ein Heilungsprozess. Es gibt alte Bilder, da wird Jesus als Apotheker dargestellt. Und dann teilt er aus seiner Apotheke kleine Kreuze aus. Vielleicht habt ihr das so ein Bild schon mal gesehen. Das heißt, nichts, was uns geschieht, ist etwas, was nicht an Gott vorbei muss. Es geschieht nichts, was nicht an Gott vorbei muss. Und es dient zu unserer Erziehung. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir waren die geistlich dürrsten Jahre in meinem Leben die Jahre, wo alles glatt gelaufen ist. Keine großen Probleme. Und der Herr gibt dann Dinge in unser Leben, die uns nicht gefallen, aber sie ziehen uns zu ihm. Im Hebräerbrief Kapitel 12, da stehen wichtige Sachen dazu. Wenn der Herr lieb hat, den erzieht er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Aber wie gesagt, jetzt nicht brutal cholerisch, sondern es sind Dinge, die in unser Leben hineinkommen, die uns wegziehen von unserem alten Wesen und hinziehen zu ihm. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Und dann schreibt er auch, es gibt Väter, die machen das falsch, aber Gott ist perfekt. Er erzieht uns absolut richtig und perfekt. Alle bitteren Lebenswege müssen am Herrn vorbei und sie sind zugemessen. Ein Ausleger schreibt, die Bahn hat Güterwaggons und da steht drauf, zulässiges Höchstgewicht. Und dann schreibt er, Ernst Modersohn, wenn die Bahn ihre Waggons schon so sehr liebt, dass sie nicht will, dass da zu viel draufgeladen wird, wie viel mehr weiß der Herr, wie viel du in deinem Leben tragen kannst. Und es gibt welche, die können sehr viel tragen und es gibt welche, die können sehr wenig tragen. Aber das ist ein ungeheurer Trost, dass alles am Herrn vorbei muss. Auch die Bienen, die Feinde, die den Beter hier umgeben, wie die Bienen, ja letztlich auch das Kreuz Jesu, musste ja nach dem Willen des Vaters so geschehen. Und was die Welt böse meint, wendet Gott denen, die ihn lieben, zum Besten. Ich will schließen mit einem wunderbaren Liedvers aus dem 18. Jahrhundert. Sei still, mein Herz, was immer dir geschieht. Trag mit Geduld des Lebens Kreuz und Leid. Gott ist dein Freund. Der heißt freundlich, heißt es hier, der deine Drangsal sieht. Er bleibt dir treu im Wandel dieser Zeit. Sei still, mein Herz, es kann dir nichts geschehen, als Gott der Herr zum Heil dir ausersehen. Und so können auch wir bekennen, der Herr ist meine Macht, mein Psalm und ist mein Heil. Amen.